das wird jetzt eine ganz enge Kiste, ehrlich gesagt. Und haben dann aber leider eine Woche nach Launch einen sehr bösen Anwaltsbrief bekommen. Wenn ihr den Namen nicht innerhalb von ein paar Tagen ändert, dann verklagen wir euch. Zalando hat uns kopiert, Pieck und Kloppenburg hat uns kopiert. Julia, um Gottes Willen, wenn du ins Gefängnis kommst, weil du das hier gegen die Wand fährst, da kann ich dir nicht helfen. Eigentlich mit jeder Ablehnung und mit jedem Zweifel ist meine Motivation gestiegen.
So, herzlich willkommen zum Tell Your Story Podcast, den Podcast für Macher und Macherinnen. Und heute freue ich mich, einen Gast zu haben, eine Gästin, nämlich die Julia Bösch von Outfittery. Herzlich willkommen, Julia.
Vielen Dank für die Einladung.
Am Bodensee aufgewachsen, auch nicht gerade der Startup-Hotspot, ähnlich wie Freiburg
nicht
wahrscheinlich. Und trotzdem den Weg gegangen, eben Mitbegründern 2012 habt ihr gestartet mit Outfittery. Idee war aus New York, ich hoffe, ich passe ein bisschen richtig zusammen, Personal Shopping und am Anfang auch digital, Zielgruppe eher Männer oder so. Heute über 13 Länder, 130 Millionen Euro Umsatz und dazwischen harte Runden, Fusionen, Kultur aus dem Nichts und all die Themen, wo man hoffentlich jetzt gleich drauf zu sprechen kann. Ich tue es mal so ein bisschen triggern, mal gucken, wie du da reagierst. Und ja, heute das Thema ist ja immer hier bei Tell Your Story Podcast, ist letztendlich, wir wollen ja Vorbilder zeigen. Mhm. Du bist ganz klar eins und zeigen vielleicht auch aus deiner Geschichte heraus, was dich so getrieben hat. Mhm. Und als Warm-up machen wir zum Start immer hier ein Wortpaar. Das heißt, dass die Leute ein bisschen die Chance haben, die Zuhörer und Zuhörerinnen, so ein bisschen Gefühl geben.
Ja.
Da kann man auch nicht falsch sein. Das ist super. Also es gibt nicht richtig falsch, einfach um so einen Eindruck zu kriegen. Also sowas wie Marmelade und Nutella.
Okay.
Das ist, also kann man nichts falsch machen. Stadt oder Land?
Stadt.
Ja, ich erzähle, dass das jetzt von Bodensee dann hoch nach Berlin und da auch.
Genau.
Aber gerne zu Besuch kommst, hast du gesagt.
Sehr gerne, genau. Ich lebe seit 15 Jahren in Berlin, aber ich vermisse natürlich schon die wunderschöne Natur des Bodensees. Das muss ich auch zugeben.
Kann man auch jedem empfehlen, das Bodensee ist schon ganz, ganz, ganz besonders schön. Brand oder Performance?
Performance. Ich bin ein analytischer Zahlenmensch.
Dann passt vielleicht das nächste. Geschwindigkeit oder Perfektion?
Geschwindigkeit.
Erst ist ein bisschen fies vielleicht, aber man muss ja mal fragen, was du vielleicht anders machst, nicht bummeln gehen oder online shoppen?
Na natürlich, Online-Shoppen ist doch klar.
Und ist, hast du fast schon geantwortet, Algorithmus oder Bauchgefühl?
Algorithmus.
Rennrad, du machst einige Kilometer mit dem Rad.
Ja.
Oder Couch, da ist die Antwort wahrscheinlich auch.
Da ist ganz klar, Rennrad ist für mich der beste Weg, meinen Kopf frei zu bekommen.
Wie viele Kilometer machst du so?
Viel zu wenig. Ich habe eine 3-jährige Tochter und dementsprechend, jetzt langsam fängt es an, dass sie auch Spaß dran hat, hinten drin zu sitzen, da kann ich wieder mehr Kilometer machen.
Okay, aber sonst, wenn du Zeit hast, dann ist Rennrad
mein Sport Nummer
1. Mountainbike in Berlin nicht so spannend, so für eine Bergsituation.
Gibt's auch, aber für mich ist Rennrad spannender.
Rennrad ist spannend. So, letzte Frage, weil ich dazu noch kurz, hörst du gerne Podcasts selber?
Sehr gerne, ja.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder Kommentare hinterlasst oder auch gerne mal reinschreibt, wenn ihr gerne mal hören, hier ist ja ein Videocast, würdet, freue ich mich sehr. Der Podcast selber ist aufgebaut nach dem Simon Sinek Talk, den kennst du bestimmt, Golden Circle. Ich glaube, da haben wir alle, oder gerade wenn man mit Menschen spricht, die einen Startup-Hintergrund haben oder an den sich bewegen, alle mal mit beschäftigt. Das ist deswegen, finden wir wichtig, weil es sehr, sehr interessant ist, mal den Mensch dahinter. Man redet so oft über das, was man gemacht hat, warum war es Outfittery, Zahlen und so weiter. Uns geht es mehr um den Mensch, um Julia. Warst du schon immer Mode? Kommt es von zu Hause? Was ist denn so dein Why? Was würdest du sagen, wenn dich jemand sowas fragt? Hey, was ist so dein Antrieb? Was treibt dich, sowas zu tun?
Ja.
Oder hat dich da getrieben? Hat sich vielleicht auch verändert in der Zeit?
Also, ich komme nicht aus der Mode. Ich habe ganz langweilig BWL studiert. Aber ich sozusagen hatte schon länger den Traum, was Eigenes zu gründen und habe dann mich entschieden, nach Berlin zu gehen und dort zu einem kleinen Online-Schuhunternehmen zu gehen, was damals 40 Mitarbeiter waren und irgendwie 6 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Und das ist dann komplett explodiert in den darauffolgenden 2 Jahren auf irgendwie 1500 Menschen und 500 Millionen Umsatz. Und
das
heute Zalando, genau.
Den
kleinen Schuhladen. Und so kam ich überhaupt zum Thema Mode. Und was mich dann total fasziniert hat, war das Kundenproblem, was ich da gesehen habe. Nämlich, umso mehr Auswahl wir zur Verfügung gestellt haben, umso schwieriger wurde es für manche Menschen, sich zu entscheiden. Und sich da irgendwie durch ganz viele Katalogseiten zu kämpfen und für sich was zusammenzustellen. Und gleichzeitig ist im Thema Mode das Faszinierendste und Tollste ja, wenn Mode wirklich meine eigene Persönlichkeit ausdrückt und ich mich richtig selbstbewusst und gut fühle. Da haben meine Mitgründerin und ich ganz viel drüber nachgedacht, wie könnten wir das denn zur Verfügung stellen? Und dann kam eben dieser Inspirationsmoment, den du genannt hast in New York, wo ein Freund von uns sich einen Personal Shopper geleistet hat. Das heißt, eine Luxuserfahrung, wo du irgendwie auf der Fifth Avenue durch verschiedene Boutiquen geleitet wirst und dir ein Personal Shopper eben Dinge zusammenstellt. Und das war für uns so der entscheidende Moment, wo wir gesehen haben, unser Freund, der sonst irgendwie Shoppingmuffel war und genau diese vielen Entscheidungen, die man da treffen muss, nicht mochte, der war auf einmal total glücklich mit seiner Erfahrung und sah auch richtig gut aus, das Ergebnis. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das eigentlich kostenlos zur Verfügung stellen und dementsprechend Millionen von Menschen möglich machen.
Und skalieren.
Genau. Und jetzt hast du gefragt, was ist mein Why? Ich glaube, das Why von Outfittery ist, dass wir Menschen helfen wollen, ihre Persönlichkeit auszudrücken und sich gut und selbstbewusst zu fühlen und ihnen da auch Zeit zurückzugeben. Mhm. Und mein ganz persönliches Why ist, ich liebe es einfach, Unmögliches möglich zu machen. Mhm. Und das war auf jeden Fall bei Outfittery auch am Anfang so, dass die Menschen gesagt haben, okay, das wollt ihr jetzt machen, naja, good luck. Also vielleicht werden das mal 100 Menschen nutzen und außerdem, selbst wenn das mehr Menschen nutzen wollen, wie soll das denn bitte skalieren? Ein komplett personalisierter Service, wo jeder sein eigenes individuelles Outfit bekommt. Und eigentlich mit jeder Ablehnung und mit jedem Zweifel ist meine Motivation gestiegen.
Ja, super spannend. Wie gerade mal kurz zu, du hast vorher gesagt, ganz am Anfang, du bist dann nach Berlin und dort ging das los beim kleinen Schuhkrämerladen. Mhm. Aber das heißt, am Bodensee selber kommt da schon was her? Sind deine Eltern Unternehmen? Also hast du schon so ein ganz anderes Why Gott gegeben? Überhaupt, weil es ja auch ein Schritt gewesen ist. Darf ich da fragen, wie alt warst du da, als du diesen Schritt gemacht hast?
Als ich gegründet habe?
Nee, als du dann nach Berlin bist. Also gesagt, ich muss hier
25. Genau.
Also hast du ja schon was Studium. Erlebt gehabt und so da nach dem Studium.
Genau.
Und war das so eine logische Konsequenz? War das da getrieben? Also wie kommt es dazu? Das
ist, genau.
Wird oft gesagt, da ist ja irgendwas ist ja passiert. Ja. Man könnte auch sagen, ach, Bodensee ist doch schön. So, wenn darüber, da ist doch alles, wieso soll ich was ändern? Ich hab hier alles, ich habe quasi ein Meer, das ist ja so groß, das weiß vielleicht gar nicht jeder, der
zuhört. Schwäbische Meer, ja.
Das Schwäbische Meer, genau. Es ist eine wunderschöne Landschaft, man hat eigentlich eine Monster-Natur drumherum, Obst ohne Ende, Schnapsbrände werden dort gemacht und was weiß ich. Und dann, es ist unfassbar viel dort gegeben an eigentlich Freizeitwerk, kulturell, alles drum und dran. Man hat auch eine Nähe dann Richtung Italien und so weiter.
Jetzt, wo also, du es erzählst, ich glaube, ich muss zurück am Bodensee.
Warum? Aber irgendwas ist doch gewesen.
Ja.
Was ist da passiert? Wieso hat dann Julia gesagt, ich muss jetzt in die große, weite Welt, im Sinne von Deutschland gesehen, ist ja Berlin dann der Melting Pot natürlich, mit allen Für und Wider. Aber was war da?
Also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich hatte auch keinerlei Unternehmer um mich herum. Mhm. Aber für mich war der Schlüssel und Knackpunkt ein Schülerpraktikum interessanterweise, was man irgendwie 2 Wochen lang machen musste, mit 14, glaube ich. Und das habe ich mehr oder weniger durch Zufall bei dem einzigen Startup gemacht, was es wahrscheinlich im Gotthardser Raum gab. Okay. Und die haben so Suchmaschinenmarketing gemacht, bevor es überhaupt Google AdWords in Deutschland gab.
Ja.
Und ich hatte da als junge Schülerin wirklich das Gefühl, boah, wir erobern hier die Welt und ich als 14-Jährige kann das mitbestimmen. Und das hat mich so gepackt, das fand ich so toll, welche Energie da war, dass ich gesagt habe, also wenn ich mal groß bin, dann möchte ich auch ein eigenes Unternehmen gründen. Das ist so, wo dieser Traum gestartet hat.
Und krass, ja.
Ich glaube, was mir auf jeden Fall mitgegeben ist auch, ist, ich habe einfach so ein grundlegendes, sehr starkes Vertrauen in die Welt und in mich. Und gepaart mit so einem Optimismus und einer Überzeugung, dass alles nur Kopfsache ist. Und wenn ich etwas will, dann kann ich es auch erreichen. Mhm. Und das war, glaube ich, so die Grundlage. Das kommt von zu Hause,
Das ist eine ganz starke Botschaft, die du gerade drin ist. Aber wirklich, das ist ja mega. Also mit 14 haben 2 Wochen eigentlich gereicht, einen ganz großen Grundstein. Aber wann wurde dir das bewusst? Weil du hast ja dann erstmal den den klassischen Weg, ja, sag ich mal, jetzt ja sagen können, ich mache jetzt noch irgendwie Schule durch und dann zack, ab in die Startup-Welt.
So mutig war ich dann doch nicht.
Oder bei wahrscheinlich auch die Eltern und so. Ich frage das immer, weil ich meine Tochter, die Annie, ist 9. Mhm. Und dann merke ich jetzt auch, man kann immer so schön, ich will auch, dass die Spaß hat, was sie mal macht, ja, und alles. Das ist das Wichtigste. Aber der Schutzinstinkt ist ja ein anderer. Man kommt als Eltern, das versteht man jetzt besser, wenn man selber eine Rolle ist, denkt dann, ja, das ist, das riecht, mach doch erstmal.
Ja.
Man sagt das eine, aber ja, handelt nach einem anderen Muster dann. War das auch ein Einfluss
drauf? Also es war jetzt kein komplett durchorchestrierter Plan. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Ich habe dann sozusagen auf meinem Weg gemerkt, dass ich mich immer wieder zu solchen Themen hingezogen fühle. Und der andere entscheidende Moment für mich war, ich habe dann in München BWL studiert,
ja,
und habe dort kennengelernt ein besonderes Programm, das nennt sich CDTM, Center for Digital Technology Management. Und da kommen von den beiden Unis in München pro Semester 20 Leute ganz interdisziplinär zusammen, um Startups zu unterstützen und im Endeffekt zu lernen, wie man gründet. Da war ich dann Teil davon und das hat mich, das hat so dieses Traum.
Hast du es gesucht oder bist du reingerutscht?
Hat jemand vorgestellt im Audimax und habe ich gesagt, da muss ich dabei sein.
Okay.
Da muss ich dabei sein. Und dort habe ich einfach ganz viele Leute kennengelernt, die auch diesen Traum hatten zu gründen. Und die das dann teilweise auch schon aus dem Studium rausgemacht haben. Mhm. Aber das hat mir einfach so das Selbstvertrauen, die Kontakte, die Tools gegeben, um zu sagen, ich glaube, das mache ich jetzt. Ja. Und dann ging es nach Berlin, genau. Also aus dem Studium raus direkt hatte ich noch nicht die Idee und auch nicht jetzt die Mitgründer, wo ich gesagt hätte, das ist es. Und deshalb dachte ich, ich gehe zu einem Startup und lerne erstmal, wie das eigentlich funktioniert und gucke mir das von innen an.
Ganz, ganz klassisch dich beworben oder hast du einen Kontakt da rein oder jemand gekannt über die Uni?
Der habe ich durch einen Freund, damals Olli Samba, kennengelernt, den man ja von Rocket Internet kennt, genau. Da war Rocket Internet, war da noch ganz klein und der hat mir da gepitcht, seinen Online-Schuhshop und ob ich nicht nach Berlin kommen will. Und ja, eine Woche später bin ich nach Berlin gezogen.
Wow.
Mhm.
Und dann, wie ging es denn dann weiter? Dann hast du ja dort, wie lange war das dann? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Das heißt, du hast mitgeriet von 40 Leuten auf, wie viel?
1.500.
Zwei Jahre ist geisteskrank.
6 Millionen auf 500 Millionen Umsatz.
Das heißt, du hast, das
ist ja wirklich
geisteskrank. Das ist echt verrückt, weil da lernt man ja wahnsinnig in einem Highspeed zu skalieren mit wahrscheinlich auch ganz viel, also da muss was auf der Strecke bleiben in der Zeit.
Absolut, ja.
Aber du hast trotzdem noch die Zeit gehabt, also stelle ich mir jetzt gerade vor, zu sehen, was eigentlich fehlt, weil Zalando sind aber ja einfach dann, also was ist einfach, mega Success, aber Selling, also die haben ja nicht gedacht, wie nehme ich die Last des Shoppings eigentlich ab, sondern wie mache ich möglichst viel Performance drauf, dass die Leute es halt kaufen und wahrscheinlich gerade in diesem Business nicht zurückschicken im günstigsten Fall, weil dann macht es keinen Spaß, aber
ja, was diese Erfahrung mit mir gemacht hat, war, ich habe einfach jegliche Angst vor Geschwindigkeit verloren. Wenn du in so einer Rakete bist, hast du einfach ein ganz anderes.
Das war dann wahrscheinlich, was da nicht gerade abgeht.
Ja. Also ja, schon, aber es ist für dich halt irgendwie normal. Ich meine, es war mein erster Job. Das war mein Verständnis für wie es in so einem Startup halt abläuft. So geht's im Unternehmertum, genau. Und dadurch, dass ich da so nah dran war, auch an den Gründern, habe ich so ein ganz großes Selbstbewusstsein, vielleicht auch ein naives Selbstbewusstsein entwickelt, zu sagen, also, die das können wir das auch. Mhm. Und und dann haben wir uns eben den Markt angeschaut, Anna und ich. Ich habe meine Mitgründerin auch dort kennengelernt.
Wollte ich gerade sagen, das ist auch aus dem…
Genau. Und wir haben dann verschiedene Modelle uns überlegt und eben diese Inspiration in New York, die hat uns einfach gepackt. Und dann haben wir gesagt, komm, das probieren wir.
Und es war nichts, was ihr jemals dort besprochen wurde in anderen Kontexten. Also die waren alle auf rein.
Genau, ja, das raus, war komplett. Masse. Ich meine, wenn etwas so schnell wächst, musst du ja auch gar nicht jetzt irgendwie weitergucken. Nee, da guckst du, dass irgendwie
die Prozesse in den Griff kriegst, eigentlich genau, das Hauptthema wahrscheinlich, 90%. Ja. Deswegen spannend, dass ihr dann überhaupt den Raum hattet im Kopf, wo wahrscheinlich, gerade wenn man nah dran ist, ist wahrscheinlich noch eine verantwortungsvolle Aufgabe schnell dann bekommen innerhalb des…
Genau, ich habe dort die Internationalisierung geleitet, das heißt die ersten 5 Märkte live gebracht, genau.
Aus dem Zalando, das wird mir oft, Kosmos, kommen relativ viele erfolgreiche auch. Und also
Julius war schon hier, ne?
Genau, weil ich gerade denke, Julius auch, das ist sehr erstaunlich, wie das ist. Ich kenne es auch noch aus der 1&1 erste Welle. Es sind auch einige sehr, sehr erfolgreiche danach, die da aus dem Unternehmer schon dann selber ein Unternehmertum gemacht haben. Gibt es da noch mehr, wo du aus deiner
Historie,
wo du weißt, die auch
da gibt es jede Menge. Also gibt es eine ganze Kohorte an Menschen, die dann da mitgeholfen haben,
Netzwerk
aufzubauen und dann gesagt haben, jetzt mache ich selber. Ja. Ja.
Aber der ist nicht mit eingestiegen, dann Zalando oder jemand von denen bei dir?
Nee, das war tatsächlich, also der eigentliche Weg wäre gewesen, dass wir dann mit Rocket Internet was gründen.
Ja.
Da gab es sozusagen Versuche auch, uns davon zu überzeugen.
Ja.
Und diverse Olli-Anrufe, aber wir wollten ganz klar unser eigenes Unternehmen bauen, wollten da unabhängig sein, wollten unsere eigene Kultur bauen. Ja.
Ja. Weil du gelernt hast, es muss auch anders gehen, oder weil es einfach der weil es aus der 40-jährigen Julia gesagt hat, jetzt kann ich es machen.
Ja.
Aber wie muss ich es dann vorstellen? Eben, das ist ja dann trotzdem was anderes, wie in einem Angestelltenverhältnis, also auch wenn es so wahnsinnig hochskaliert mit allem drum und dran. Vor allen Dingen ja auch dann krass erfolgsverwöhnt, im Positiven. Das ist ja schön, das rufen wir ja alle, aber das ist ja schon mal eine andere Wucht, wenn man dann wieder rausgeht und das neu startet. Wie war da die Entscheidungsparameter? Hast du jetzt mit Jörg schon verstanden, das hat der Impuls.
Ja.
Aber da passiert ja auch wieder was dazwischen, zu sagen, hey, du bist jetzt an einem der fettesten Startups eigentlich gerade, die es in Deutschland gibt zu dem Zeitpunkt, die maximal skalieren. Dort Mitarbeiterin Nummer 40 oder so irgendwas, gell? Also da könnte man sagen, das geht ja noch nach vorne. Also da ist ja auch eine riesen Laufbahn möglich, je nachdem, was man möchte. Was ist denn da dann passiert? Also
das ist auch so lustig, weil als ich sozusagen zu dem kleinen Online-Schulladen nach Berlin gegangen bin, haben schon einige Kommilitonen so gesagt, wieso macht sie das? Wieso geht sie nicht irgendwie zu McKinsey oder was auch immer, sondern wieso macht sie das denn? Und dann zwei Jahre später war, warum will sie denn da weg?
Yeah. Stimmt, der kann man nicht gut vorstellen. Zweimal falsch, obwohl es richtig war. Ja.
aber es war so ganz, also für mich ist das Thema Freiheit ganz wichtig. Und ich hatte einfach das Gefühl, wenn wir jetzt selber was gründen, selber was starten, auch unabhängig starten, dann wird es genau dieses Bedürfnis auch irgendwie stillen und einlösen. Ja.
Also es ist auch ein Stück weit vielleicht nicht nur das Unmögliche möglich machen, sondern das auch selber in der Hand zu haben, ob es möglich ist oder vielleicht auch mal nicht.
Ja.
Und wie ging es dann weiter? Also dann habt ihr das ist ja eine Entscheidung, habt dann gestartet. Kannst du da mal sehen, was euch da so getrieben hat? Was waren da so die Themen?
Wir haben von null gestartet.
Ihr wart zumindest mal in der Branche
relativ
drin. Relativ erfahren, ihr seid schon mal in der Branche drin. Ist man nicht so ganz.
Ja.
Also, mancher hilft ja auch Navität, das ist gar kein böses Wort, sondern ich sage, ganz viele Gründerinnen und Unternehmen sagen mir immer, hätte ich gewusst, was kommt, hätte ich nie gegründet.
Nee, du willst auf gar keinen Fall alles wissen, was kommt. Nee,
willst du auf keinen Fall, genau, weil du machst es nicht. Deswegen ist ja auch das ist immer ganz gut, aber auf der anderen Seite hilft es natürlich enorm. Also gerade als Zahlen, wenn du sagst, das ist auch dein Thema, wo du stark, wenn man dann ein bisschen die Branchenkenntnis hat, die halt jemand anders nicht hat, dann bewertet man Dinge ja auch anders, weil man halt einfach das Know-how drin hat. Das ist ja mega viel wert.
Ja, vor allem die Kontakte. Also für uns war das so extrem wichtig, weil wir haben in diesem ersten Jahr jeden Tag was gemacht, was wir noch nie zuvor gemacht hatten, wo wir keine Ahnung von hatten. Also eher eigentlich andersrum. Mhm. Also wie meldet man jetzt eine GmbH beim Handelsregister an? Noch nie gemacht. Aber ich weiß, wen ich anrufen kann. Oder wie melde ich eine Marke an?
Also Menschen geholfen.
Genau.
Wir haben keine Tools, sondern...
Nee, damals hauptsächlich einfach Menschen geholfen, die wir anrufen konnten, die wir eben im Netzwerk hatten. Und das war extrem hilfreich,
Hast du dann in dem Zeitpunkt noch Vorbilder oder war das schon raus, dass du sagst, wir sind jetzt eigentlich so reif nach der Zeit, wir machen jetzt erstmal unser Ding?
Mhm.
Oder ein Coach oder sowas, die sind doof, weil die ganze Welt coacht sich zu Tode, aber ich meine sowas, der euch begleitet hat oder waren es diese punktuellen, weil ihr schon so ein krasses Netzwerk hattet, dass ihr sagen, dafür nehme ich jetzt den Julius, der weiß, wie so unser Ding sind, und dafür nehme ich den, weil der kann mir analytisch sagen, ob sich das, was ich hier gerechnet habe, in der Realität.
Es war so punktuell und das ist für mich auch generell, also ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wer mein Vorbild ist, sondern ich nehme mir eigentlich von jedem Menschen so, was kann ich von dem lernen und was finde ich da toll, und so war es eigentlich auch bei dem, wie wir Hilfe eingeholt haben. Und was wir da auch einfach gemerkt und gelernt haben, ist, dass Menschen total gerne helfen und sich ja dann auch wertvoll fühlen, und gerade wenn du was startest, hast du total viel Wohlwollen und es war super schön zu sehen.
Und bist du schnell begeisterungsfähig dann bei sowas? Oder bist du dann der Zahl, der erstmal sagt, ja, hört sich gut an, ich gucke jetzt erstmal, wie?
Nee, ich bin sehr begeisterungsfähig und leidenschaftlich,
Du musst nicht dann immer gleich super belegt sein, sondern.
Nee, genau,
Dann
ich kann auch meinem Bauchgefühl gut folgen.
Und Dann habt ihr das Unternehmen sozusagen, dann ist die GmbH mal durch. Dann ist das, wie geht es dann weiter? Weil ich meine, ihr habt ja jetzt was gemacht, was ist so? Oder vielleicht kannst du sagen, vielleicht gab es das schon irgendwo anders, aber ich kenne das vom Konzept her nicht, außer in der Offline-Welt.
Genau, in der Offline-Welt gab es eben schon. Und es gab ein Unternehmen, das war aber damals noch sehr klein in den USA, die sowas Ähnliches auch angeboten haben. Das gab es schon so als Proofpoint, aber die haben das auch anders umgesetzt als wir. Genau, und dann sind wir losgestartet und haben gesagt, wir müssen eigentlich sehr schnell oder wollen sehr schnell unseren Service direkt an den Kunden testen. Und haben dann damals, fanden wir das wahnsinnig schnell, innerhalb von 4 Monaten den Service gelauncht. Heute ist es natürlich Ewigkeiten in AI.
Je nachdem, wo du bist, ist es. Aber ja.
Und genau. Und dann kamen eigentlich auch schon die ersten sowohl Zusprüche als auch Herausforderungen. Wir haben nämlich unter einer anderen Marke gelauncht, nicht unter Outfittery, sondern Paul Secret.
Paul Secret, okay.
Das fanden wir irgendwie einen ganz tollen Namen, warum? Weil ein Personal Shopper, den wir getestet hatten, der hieß Paul und wir dachten, wir sind das Geheimnis hinter den tollen Outfits unserer Kunden. Also ich kann es heute auch nicht mehr ganz nachvollziehen, jedenfalls wir fanden diesen Namen total toll. Und haben dann aber leider eine Woche nach Launch einen sehr bösen Anwaltsbrief bekommen von einer Firma aus München, die uns gesagt hat, wir heißen so ähnlich wie euch und wie ihr und wenn ihr den Namen nicht innerhalb von ein paar Tagen ändert, dann verklagen wir euch. Und das hat uns dann dazu gezwungen, den Namen zu ändern. Das war natürlich ein furchtbarer Moment, weil du hast gerade gelauncht, bist super stolz, die Welt so, du hast auf jedem T-Shirt, auf jeder Box und ja. Aber im Nachhinein hat uns das natürlich mega geholfen, weil Outfittery der viel, viel bessere Name ist. Aber der Moment war uncool.
Es ist halt uncool, ja? Wie seid ihr dann damit umgegangen? Das ist ja immer das Spannende, wie geht man mit genauso, das sind ja völlig unerwartete Rückschläge. Ja. Also, dass man irgendwas nicht gerade läuft, glaube ich, weiß jeder, weil ich nach Erfahrungen von 2 Jahren High-Scaling in Zalando, aber das ist ja was, was nicht auf der Uhr, dass irgendwas mal rechtlich kommt, aber wie geht ihr denn, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, erstmal war ich wahnsinnig wütend und hab da diese Leute angerufen und gesagt, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, wir sind hier ein kleines Startup, was soll denn das? Und hab irgendwie versucht, die davon abzuhalten, aber da war nicht, denen war nicht beizukommen. Und dann hilft's ja nichts, dann musst du halt zurück an.
Hattet ihr dann auch wieder Stütze? Also habt ihr dann auch einen Anwalt gehabt, gegengecheckt, mal ist das überhaupt durch?
Wir haben einen Anwalt befragt, aber der hat gesagt, hey Leute, das ist irgendwie, das wird sich erst in 1-2 Jahren rausstellen und ihr investiert dann hier in eine Marke, die ihr dann vielleicht verliert, das macht leider gar keinen Sinn.
So. Okay.
Und dann musst du halt einsehen.
Rational eigentlich, wo man sagt, das kann man jetzt mögen oder nicht.
Jetzt aber müssen wir halt von vorne starten,
Und wie kam es dann zu Outfittery?
Das ist tatsächlich sehr unromantisch. Wir haben dann ein Tool genutzt, also damals war immer so die große Herausforderung, sind die Domains noch verfügbar?
Ja,
weil wir wollten natürlich alle europäischen Domains, die .com-Domain und wir wussten auch, wir haben jetzt nicht die Zeit, mit irgendjemand über Domains zu verhandeln. Und das war der wichtigste Check und dann haben wir ein Tool gefunden und das ist jetzt sozusagen 14 Jahre her, was eben so Kombinationen gemacht hat von verschiedenen Keywords und geguckt hat, ob die Domain frei ist. Und dann war es 2 Uhr nachts und dieses Tool hat ausgespuckt, outfittery.com frei, outfittery.de frei. So, wir konnten es gar nicht glauben. Und dann haben wir einfach die Domains registriert und am nächsten Tag unseren
ist
neuen
ja
Namen.
Ist ja mega. Das heißt, eigentlich hatte ich ja diese vom High-End-Storytelling mit einem Hidden-Botschaft Paul zu völlig rational von der Mathematik. Das ist schon krass, oder?
Ja, aber gleichzeitig, ich meine, der Name ist perfekt.
Der Name ist perfekt, aber ich stelle mir vor, wenn es das eigene ist, das ist ja ein Schwenk von euch beiden dann auch als Gründerinnen zu so ein Herzensding, zu sehr nüchtern eigentlich, sehr mathematisch an das Thema ran, was ja inhaltlich völlig nachvollziehbar und mit jetzt wissend auch die bessere Entscheidung, aber es ist lustig zu hören, dass ihr von der einen Seite zur anderen geschwenkt habt. Und wie ging es, habt ihr euch da aufgeteilt in den Aufgaben? Wie habt ihr das gemacht? Weil oftmals ist ja gerade, wenn man gemeinsam was dann startet und jeder hat ja doch immer, klar, ihr habt euer Outfittery bei, um dieser Sprache zu bleiben, aber jeder Mensch hat auch so ein bisschen ein anderes, und dann ist er…
Und eigene Stärken vor allem.
Genau.
So, und ich meine, am Anfang waren es mehr oder weniger nur wir beide plus dann unser Gründungs-CTO Tobi und dementsprechend, also wir haben halt aufgeteilt nach… was kannst du, was kann ich? Okay, so. Anna hat irgendwie Produkt zum Beispiel gemacht und ich Marketing. Und dann gab es aber auch Bereiche wie zum Beispiel Einkauf, die konnte keiner. Und dann haben wir mehr oder weniger gewürfelt und gesagt, okay, einer muss jetzt halt machen und sich da reingraben. So, und so haben wir das Ganze aufgeteilt.
Und dann, Einkauf heißt dann also wirklich an die Labels dran oder an die Zwischenhändler? Du bist ja tief drin, aber so, das weiß jetzt ja niemand da draußen. Ja. Wie läuft denn sowas? Was heißt denn überhaupt Einkauf? Ich stelle mir vor, zu sagen, schon einen Algorithmus zu finden, der diesen Personal Shopper setzt, ist ja mal die eine Kunst, aber du musst ja vorher erstmal eine gewisse Masse haben, die du auch in deinem Sortiment drinnen hast.
Genau, das war auch durchaus eine Herausforderung. Also wir hatten sozusagen auf der einen Seite die Kundenseite, die sehr gut lief. Also da hatten wir schon eigentlich ab Launch sehr gute Nachfrage. Damals haben wir nur exklusiv Männer.
Weil er wusste, wie Performance funktioniert.
Wir haben da noch gar nicht groß Marketinggeld ausgegeben. Das hat sich einfach so Word-of-Mouth-mäßig rumgesprochen. Und wir hatten auch relativ viel PR, weil es war so ein bisschen, ja, was machen denn die zwei Mädels da eigentlich? Mhm. die Frauen, die Männer einkleiden, das war irgendwie eine gute Story. Ja. Also darüber
Aber war das bewusst oder ist es passiert?
Also, das ist passiert.
Das war das nicht, dass ihr sagt, wir sind jetzt ganz schlau und machen bewusst was für Männer, weil wir wissen, die PR, das war also es ist passiert.
Ja, das ist passiert. Okay. Und und dann auf der anderen Seite aber brauchst du ja Sortiment, was verkaufen zu können und was in die Outfittery-Box reinlegen zu können. Und das war unsere große Herausforderung, weil die Marken nicht mit uns arbeiten wollten, weil wir noch viel zu klein waren.
Genau.
Und dann sind meine Mitgründerin und ich auf jegliche Fashion-Messen und haben da irgendwie versucht, mit den Marken zu sprechen, aber da war überhaupt gar kein Interesse. Ja, was machst du da? Du hast auf der einen Seite eine Schlange an Kunden vor der Tür und hast aber keine Ware. Ja. Und was wir dann gemacht haben ganz am Anfang war, wir haben uns gedacht, Moment mal, wir kennen ja den größten Kleiderschrank in Europa. Also haben wir einfach für jeden Kunden bei Zalando bestellt, hatten auch von Anfang an dadurch Zugang zu allen Marken, die man sich so vorstellen kann. Haben das dann in der Outfittery-Box umgepackt, haben das an Kunden geschickt. Der hat sich ausgesucht, was er behalten will. Dann kam die Box wieder an uns zurück und wir haben an diesen großen Modehändler retourniert, was der Kunde nicht behalten hatte.
Und das war unser Modehändler, fand der das gut?
Ja, das war okay für die. Das war okay für die.
Weil er hat dich eigentlich oben drauf gesetzt. Das ist ja immer das, wo dann normalerweise die Firmen, also fände ich es, glaube ich, gar nicht so geil, wenn sich einer auf Lexware draufsetzt, sozusagen den Kunden
Access. Also das war natürlich ein Hack für den Anfang, ne? War auch klar, dass sich das für uns als Geschäft nicht trägt, margentechnisch.
Ja, klar.
Aber es war ein Hack, um auszuprobieren, welches Sortiment funktioniert und eben von vornherein einen guten Service anzubieten.
Ja. Und das ist ein schlauer Weg, weil ich habe deswegen gefragt, ich hatte eine Freundin, die immer so ein Modegeschäft hatte, da macht es jetzt sehr, sehr schwer. Und dann hast du mal irgendwie eine coole Marke vielleicht, die es in der Stadt nur einmal gibt. Und wenn du da Lizenz verlierst, dann kannst du eigentlich den Laden fast dicht machen sozusagen. Mhm. Und die sind ja auch vorsichtig in Marken, die sagen auch, ne, was ist das da überhaupt? Und dann da überhaupt mal reinzukommen.
Ja, heute hat sich das gedreht, weil jetzt wollen die Marken bei uns rein.
Ja,
weil
klar,
sie natürlich
das ist ja, wenn du erfolgreich bist, ist es immer meistens gedreht.
Marketingplattform auch sehen, ne? Weil Kunden kommen ja nicht zu uns und sagen, ich will irgendwie diese Marke bei euch kaufen, sondern die kommen zu uns und sagen, ich habe diese Marke im Kleiderschrank, aber ich wäre total happy, auch mal was Neues auszuprobieren.
Ja. Nee, so. Das ist ja das Spannende, finde ich, an eurem Konzept. Mhm. Also im ersten Moment vom Namen denkt man ja, ne, das ist halt Mode. Ich weiß, das Outfit, du hast ja, bringe ich dich denn den personalisierten Fit, aber er löst ja ein völlig anderes Problem.
Ja.
Also das ist ja nicht in dem ersten Moment einem so klar. Mhm. Vielleicht auch gar nicht immer den Kunden, muss auch gar nicht, aber das ist ja euer Weinwissen, ist eigentlich genau diese Personal Shopping Experience, aber auch das abzunehmen, damit ich überhaupt an neue Elemente komme, weil dann ist man meistens mal langweilig. Jetzt nicht, ich trage immer ein schwarzes T-Shirt zum Beispiel. Das macht so einfach in der Auswahl.
Ja, das ist doch auch total gut.
Aber wenn man eben da was machen will, das ist ja das, finde ich, spannend. Ihr löst ja auch was eigentlich dann eben ihr rausfindet, was keiner so machen will oder nicht das Geld hat, sich so ein ganz was Höhnliches zu leisten.
Genau.
Das ist so, da habe ich so fast einen Link zu uns gesehen, auch wenn er gar nicht weit hergeholt ist. Wir haben auch ein Produkt, das will kein Mensch machen. Also macht sich ja keiner selbstständig, das zu machen. Und das,
so eine Art von Convenience erst, auch, ne?
Genau, und da habe ich gedacht, wo ich das angeguckt habe, ich dachte, krass, die haben so ein, das weiß gar nicht völlig andere Branche, völlig andere Portfolio, völlig anderes Go-to-Market, aber vom Lösungsansatz, und das finde ich so spannend. Und das, war das immer so bewusst, oder war das rein, also kam das dann später, das Verständnis, dass wir eigentlich einen ganz anderen Kern erfüllen, oder ist es halt einfach der Kern zu sagen, es ist Personal Shopping in Scale und für jedermann, jeder Frau?
Also dieses Personal Shopping at Scale, das war schon von Anfang an klar und auch der grobe Prozess, dass das so als Beziehung aufgebaut ist und auf die lange Frist angelegt ist. Nicht, dass du nur einmal kaufst, ganz sondern dass wir dich eben immer besser verstehen.
Reden wir auch ganz viel von Beziehungen aufbauen.
Total. Aber was wir erst über Zeit verstanden haben, ist wirklich, wie hohen auch emotionalen Wert das Thema Mode hat und wie sehr es auch, was es bei den Leuten auch auslöst, wenn sie sich gesehen fühlen. Mhm. Und bei uns ist ja das eine, dass wir dir das Outfit auswählen, aber wir haben ja auch unsere über 200 menschlichen Stylisten. Also es ist ja eine Kombi aus AI und dem menschlichen Stylisten und ganz viele Elemente, wo wir auch, also wirklich auch dran glauben, dass der Mensch unser USP ist. Alle anderen sozusagen versuchen ja Menschen zu ersetzen, aber wir glauben, dass Menschen eben an der Stelle unser USP sind. Mhm. Und das haben wir so über Zeit verstanden, würde ich sagen.
Ja. Und der Markt drumherum, wann hat der das kapiert, was ihr da nicht macht? Ja, das, Im ersten Moment hat auch jeder gedacht, es ist halt the next Mode-Online-Shop.
Ja, also ich würde sagen, es war andersrum. Erst haben die Leute gedacht, okay, was machen die denn jetzt? Bescheuerte Idee. Schöne Geschichte war auch zum Beispiel die Reaktion meines Onkels, als ich an Weihnachten erzählt habe, was ich machen will und dass ich jetzt gründen möchte und dass wir gleich ganz groß das bauen wollen und deshalb Investoren mit an Bord nehmen und so weiter. Der ist eigentlich total bleich geworden, hat sich einen Schnaps bestellt und gesagt, Julia, um Gottes Willen, wenn du ins Gefängnis kommst, weil du das hier gegen die Wand fährst, dann kann ich dir nicht helfen. Also sozusagen, es waren auch solche Reaktionen mit dabei.
Der Onkel, wieso,
mein Lieblingsonkel.
Okay.
Ich habe einen, gehabt. Aber es ist mein Lieblingsonkel.
War das oft so, dass Familie reingewirkt hat? Weil gerade wenn sie nicht so unternehmerisch ist, ist ja immer auch Ängste, ne? Was macht sie da?
Ja.
Sie kann es doch auch noch nicht und ist das überhaupt richtig gerade und. Das war nicht so das Thema?
Nee, eher positiv im Sinne von, oh krass, was machst du da? Also eher begeistert. Und aber sozusagen zurück zu, wie die Industrie darauf reagiert hat. Ich glaube, es wurde erstmal belächelt, würde ich sagen.
Mhm.
Und dann hat man gesehen, okay, die bauen schon ganz schön hier Traction auf und da gibt's immer mehr Kunden, die diesen Service nutzen. Und dann war die zweite Phase, dass wir kopiert wurden. Also dann haben alle, Zalando hat uns kopiert, Peek & Cloppenburg hat uns kopiert. Also wirklich jeder Modehändler hat sich gedacht, Moment mal, ich habe doch auch Verkäufer und Verkäuferinnen und ich habe doch Sortiment und Kunden, das kann ich doch einfach zusammenstecken.
Mhm.
Und dem war eben nicht so. Also diese Konkurrenten sind dann so nach 3 Jahren oder so wieder verschwunden.
Was habt ihr besser gemacht? Was war das?
Wir sind einfach day and night spezialisiert und fokussiert auf diese Art des Einkaufs. Und also das funktioniert ganz,
die nur dorthin guckt.
Das funktioniert ganz anders. Es ist auch sozusagen skaliert nur, wenn du das Tech- und Data-System dahinter hast, das ganz spezialisiert für diesen Use Case ausgerichtet ist.
Ja.
Und auch die Daten dazu hast. Also mittlerweile haben wir irgendwie 3 Millionen Kunden und Daten von 10 Millionen Outfits. Und da hast du einfach einen Vorteil gegenüber anderen, die da gerade erst loslaufen.
Ja, klar. Aber wie seid ihr in so Phasen dann umgegangen? Also da gab es ja bestimmt ein paar ordentliche Durststrecken. Und natürlich hat ihr geschlafen. Aber das ist ja mal spannend auch, glaube ich, für alle, die zuhören. Weil jetzt ist noch nicht diese 130 Millionen, 13 Länder. Weiß ich, wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr?
Über 500.
Ja, Wahnsinn. Wie seid ihr mit so Themen dann umgegangen? Also ich meine, wenn ich jetzt mir vorstelle, mal so nicht ganz groß, merkt, das ist ein super geiles Konzept und man bringt es jetzt auch neu rein.
Ja.
Und jetzt kommen mal die Großen.
Ja.
Da geht einem ja schon erstmal der Arsch auf Grund, dass er das kommt, das Salon und sagt, also pass mal auf, Mädels, jetzt machen wir das mal richtig gescaled, weil das könnte ich ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man, auch wenn er 3 Jahre, jetzt kann man euch zurückgucken und sagen, guck, unsere DNA war doch stärker. Wie habt ihr mit solchen Sachen dann, wie seid ihr damit umgegangen? Weil ihr wahrscheinlich auch Tag und Nacht, schätze ich mal, ein hohes Arbeitspensum hattet.
Absolut.
Und dann ist es ja auch ein Stressvolumen, das dann noch hinzukommt. Weil
total. Und das
Rückblicken ist immer so, dass dann darf man nicht vergessen, welche Zeiten es halt auch gab.
Also das war ein ganz für uns ganz kritischer Moment, weil dieses Announcement von Zalando ist genau reingefallen in eine Finanzierungsrunde. Und wir haben damals so jedes Jahr eine neue Finanzierungsrunde gebraucht. Okay. So, und wir waren fast, wir hatten die fast abgeschlossen und dann kam dieser Launch und ich dachte, shit, das wird jetzt eine ganz enge Kiste, ehrlich gesagt.
Ja.
Und dann habe ich diesen Investor angerufen und habe mir gedacht, okay, also es hilft nichts, die müssen es wenigstens von mir hören.
Ja.
Also habe ich die angerufen und habe gesagt, Leute, es ist was total Tolles passiert.
Schlau. Genau. Das schaffen wenige.
Die
das
haben dreht. Uns kopiert. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass die sagen, wie war's toll, das ist doch nicht toll. Und Wir hatten aber das Glück, dass die so weitsichtig waren. Das war damals Northzone, die sind auch bei Spotify sehr früh investiert gewesen. Mhm. Und die haben gesagt, das ist ja wirklich großartig. Das hat uns bei Spotify auch total genutzt, dass wir kopiert wurden. Ja. Das ist doch geil. Das macht uns nur noch sicherer, dass wir hier den richtigen Player haben. Oh, ich war, glaube ich, selten
aber das
so
ist
erleichtert.
Starke Reaktion, höre ich ganz her. Ich sehe das auch so, man kann es schon, das, wenn Große in was reingehen, dann ist da was Großes. Mhm. Das ist bei uns auch viel investiert in den Markt, gerade verrückt zum Teil, also wie gesagt, Wahnsinnsgeld, aber das schaffen ja wenig Menschen was. Ist das auch ein Stück von dir als Judah oder deine Partner? Wie habt ihr das? Weil das ist ja nicht die gleiche Reaktion, das ist ja, um Gottes Willen, jetzt können wir es ja nicht lassen. Jetzt wird eben. Mhm. Aber das dann zu drehen. Und ich glaube da auch, dass das, also würde ich auch als, wenn ich bin jetzt kein Investor, sofort drauf gucken.
Ja.
Wird schon zweimal hingucken und sagt, ist ja geil. Aber erst wenn wir schon, naja, wenn die jetzt reingehen.
Ja.
Und man weiß ja, wenn Großer was macht, was außerhalb seinem Core ist, ist er jetzt auch nicht unbedingt der Schnellste. Bei allem Geld, mal meistens kommen die vielleicht auch ein bisschen strugglen und dann ist er ganz schnell zurück zum Altbewerten.
Ja, ja.
Aber ich meine, das ist eine fette Leistung. Ist das jetzt die Erfahrung schon gewesen, aufgrund von Zalando und Co. mit diesen Geschwindigkeiten habt ihr das eigentlich dann erstmal eingeschlossen kurz? Was machen wir denn jetzt? Wie reagieren wir?
Ja, wir haben uns natürlich schon kurz eingeschlossen und auch mal kurz geschluckt und dann aber halt rausgegangen und das auch gesehen als, das ist auch irgendwo eine geile Bestätigung. Und ehrlicherweise, das war nicht nur auf der Investor-Seite, sondern auch auf der Team-Seite so. Mhm. Das hat die total angespornt und die haben gesagt, okay, denen zeigen wir es jetzt. So, also das war schon gut. Das hat uns auch richtig nach vorne gebracht. Ja. Und woher kommt das? Ich glaube, wie gesagt, da gehe ich wieder zurück auf meinen Grundoptimismus und mein Vertrauen in die Welt. Mhm. Ich habe da einfach daran geglaubt, dass wir das schon hinbekommen.
Aber das ist ja, das finde ich echt wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend. Und jetzt sind denn, war es da wieder Menschen, aber die geholfen haben oder war das dann allein bei euch? Oder gab es da weiter diese Begleitung, die gesagt hat, guck mal? Weil das ist ja meistens, wenn man so, ich kenne es ja von mir selber, wenn man so Frust hat oder Angst, dann ist man nicht gerade der Innovationsgott in dem Moment, ne? Sondern dann ist ja mehr meistens die Reaktion so eher so Freeze im Sinne von, oh Gott, was mache ich jetzt?
Ja.
Und dann brauchen wir meistens Leute, so das kann aus dem Umfeld sein, das muss gar nicht aus der Branche, die dann wieder mal rausziehen. Habt ihr euch da gegenseitig dann oder was ist da passiert? Oder wart ihr schon ein bisschen resilient, weil es schon mehrere so Momente gab, wo du auch mal vielleicht gesagt hast, oh, jetzt sind wir aber so, entweder geht es richtig nach vorne oder?
Ja. Ja, es gibt ja sozusagen unterschiedliche Stress-Responses. Es gibt ja die einen, die freezen, es gibt die anderen, die gehen ins Opfer und dann gibt es die in Angriff gehen.
Ja,
und meine natürliche Stress-Response ist Fight.
Ja?
Ja.
Und woher kommt es? Das kenne ich viele, die Kampfsport machen oder sowas. Und nicht jetzt Fight im negativen Sinne, sondern das Aushalten, das auch Blickkontakt und so.
Ja.
Ist das einfach deine Natur, dein Wesen?
Ich denke ja, ich überlege gerade, Kampfsport mache ich keine, ich tanze Flamenco, weiß ich nicht, ob das dazu beiträgt.
Das Vollkontakt, ja. Tanz ist der einzige Sport, wo man wirklich, wirklich zusammen macht, oder?
Ja, alles kommt auf den Tanz drauf an. Flamenco ist tatsächlich gar nicht so zusammen. Aber,
dass ich mich aus dem Fenster lehne. Nein, aber ich meine, wenn man beobachtet, beim Tennis zusammen, aber man spielt ja nicht zusammen. Und beim Tanzen ist immer, wenn man.
Ja.
Und man muss sich brutal aufeinander einlassen.
Total.
Und man wird geführt und muss sich führen und da ist ja alles drin.
Ja.
Deswegen wundert
die
sich
einzige Situation, in der ich mich führen lasse, ist Tango und Salsa.
Ist so?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Sonst nicht?
Weniger.
Echt? Kein guter Follower?
Im Tanzen bin ich guter Follower. Lass mir so.
Im Geschäft bist du ja die dann sagt, links, rechts.
Schon gerne, aber sozusagen zurück vielleicht nochmal auf deine Frage, was mir da geholfen hat. Ja. Das andere war auf jeden Fall, dass wir halt als Gründerinnen zu zweit waren. Mhm. Und es gab immer wieder Situationen, wo ich irgendwie gesagt habe, um Gottes Willen, das kann jetzt wohl nicht wahr sein, das passiert jetzt nicht gerade. Und dann hat mich Anna hochgezogen und dann gab es einen anderen Moment, wo sie irgendwie verzweifelt war und dann habe ich sie hochgezogen. Mhm. Und so
ist. Also ihr habt euch immer geholfen.
Wir haben uns ausgeglichen.
Und auch unterschiedliche Rollen hast du vorher so
nicht
gesagt, welche, aber ihr habt unterschiedliche Rollen im Unternehmen.
Ja.
Gab es den Moment, auch dort, das ist, was man oftmals bei so Gründungsduos oder sieht, wo einer doch, ich bin doch ein bisschen schlauer als du und müsste eigentlich mehr haben. Gab es so Momente auch, Reibereien, also wenn du sprechen willst überhaupt.
Ja.
Weil das ist ja auch, was man oft sieht auf gewissen Phasen oder er läuft was nicht und dann beim Bereich beim anderen, dann ist ja auch eine durchaus menschliche Reaktion, das muss man jetzt aber so machen oder reinquatschen, gar nicht boshaft, sondern weil man denkt, so können wir jetzt nicht weitergehen.
Ja, ich würde sagen, unsere größte Herausforderung war eigentlich eine andere und zwar, dass nach ein paar Jahren Anna, also meine Mitgründerin, festgestellt hat, irgendwie gibt mir das hier nicht mehr so viel Energie wieder vor und irgendwie bin ich nicht mehr so happy wie auch schon. Und dann einfach festgestellt hat, dass sie total das genießt und auch wahnsinnig stark ist in dieser Gründungsphase und von 0 auf 1 gehen. Aber als es dann darum ging, zu skalieren, ein sehr sozusagen professionelles, erfahrenes Executive-Team aufzubauen.
Ja, vom Gestalter zum Manager.
Genau, da hat sie sich irgendwie nicht mehr, da war sie nicht mehr in ihrer Energie und hat dann auch die Entscheidung getroffen, dass sie operativ rausgehen möchte, wofür ich größten Respekt habe, weil du baust irgendwie dein eigenes Baby auf und machst es sozusagen so groß, bis es eigentlich für dich kein guter Ort mehr irgendwie ist. Ja. Ist ja kurios.
Ja, schon, gell. Oder denkt man, je nachdem, ist ja nicht kurios, sonst hätte es ja nicht gemacht. Also, je nach Lebensmodell.
Ja, aber schon sehr herausfordernd für einen selber.
Ja, klar.
Und für mich war es genau andersrum. Ich fand das ganz toll, dass ich die Chance habe, von der Gründerin, die irgendwie selber die Pakete packt und die Buchhaltung macht und solche spaßigen Sachen, genau, mich zur professionellen CEO entwickeln zu können und genau diese Reise machen zu können. Und so, das mussten wir sozusagen erstmal auseinander dividieren, wie wir das eigentlich neu aufstellen.
Mhm. Und habt ihr ja auch Krisenjahr gehabt, auch Corona und so weiter, aber ihr hattet ja auch dann Fusionen sozusagen, Zukäufe. Kannst du da mal sagen, wie das dann ist? Weil da kommt ja nochmal eine andere Dimension eigentlich meistens rein. Klar, es ist eine valide Strategie, auch durch M&A zu wachsen und so weiter. Aber man holt sich auch immer wahnsinnig viel Kulturthemen rein, handelnde Personen, Wünsche, alles, was so reinkommt. Wie war das da bei euch oder bei dir? Sagen wir mal bei dir in dem Zeitpunkt.
Also das waren immer mit die aufregendsten Zeiten. Und so einen Deal überhaupt hinzukriegen, ist ein echtes Kunstwerk, ehrlich gesagt, weil du musst ja auf beiden Seiten, müssen alle wollen.
Richtig.
Und das vom Timing hinzukriegen, ist alles andere als einfach. Und wir haben dann es geschafft, in 2019 einmal den deutschsprachigen Markt zu konsolidieren. Mhm. Da haben wir Outfittery und Modomoto, hieß die Firma damals, gemerged. Und haben jetzt vor einem Jahr die zwei größten in Europa fusioniert, nämlich Outfittery und Luquero aus Spanien.
Ja.
Und was da die größte Herausforderung ist, ist klar das Thema Kultur.
Ja.
Also auch da wurden wir immer gewarnt und dann haben Leute gesagt, um Gottes Willen, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? 50% der Merger kollabieren danach, weil die kulturelle Integration nicht funktioniert. Und das ist auch absolut herausfordernd. Aber ich glaube, dass das Wichtigste war für uns in beiden Fällen einfach vorher auch uns, also wir haben uns da jeweils in den Gründerteams über Jahre kennengelernt und auch abgeklopft, haben wir die gleichen, nicht die gleiche Kultur, das ist komplett unrealistisch, aber die gleichen Grundprinzipien, an die wir glauben und auf die wir unsere jeweilige Kultur aufgebaut haben und dann zu vergleichen, wo glauben wir sind die Unterschiede und da auch besonders drauf zu gucken.
Okay, aber es war ein ganz, ganz langer Prozess eigentlich, weil ihr die sehr lange kanntet und auch die Unternehmung und die handelnden Menschen dahinter.
Ja.
Weil sonst würde ich auch sagen, es ist sehr erstaunlich, weil normal ist es tatsächlich, also kennt man auch im kleineren, dann gibt es dann die tollen Wörter wie Post-Merger, bla bla, aber denke ich, das ist dann vielleicht ein bisschen spät, weil dann ist schon da scheitert es schon oft. Oder man lässt bewusst separat halt laufen. Es gibt auch X-Modelle, die sagen, ich lasse es einfach. Aber ihr habt es wirklich zusammengeführt.
Genau, wir haben es in beiden Fällen wirklich komplett integriert und haben eben nach dem ersten Deal auch gemerkt, dass das in unserem Modell sehr gut funktioniert und man darüber auch sehr gut wachsen kann und dementsprechend eben jetzt auch Luquero und Outfittery fusioniert.
Mhm. Und was wird, du hast ja vorher gesagt, so schön, KI selber, durch einen riesen Einfluss, viele Firmen gehen voll auf KI, aber euer Special, und wird es so bleiben aus deiner Sicht in Zukunft noch? Macht das Outfit nochmal aus, dass es eher vielleicht sogar mehr so Stylisten sind und die Prozesse hinten dran vielleicht noch, sagen wir mal, noch besser, effizienter werden durch KI, aber genau diese Core-Leistung, für die ihr steht, sogar menschlich noch mehr addiert wird? Könnte das ein Modell sein für Outfittery?
Ich glaube absolut daran, dass in einer Welt, in der wir als Menschen von Agenten und KIs umgeben sind, dass da ein ganz großes Bedürfnis besteht nach echter menschlicher Verbindung. Mhm. Und das können wir auch heute schon sehen, dass es diese Gegentrends gibt. Also Menschen geben mehr für Erlebnisse und Urlaube aus. Sie identifizieren sich total mit ihrem Sport. Ja. All diese Sachen sind ein Gegentrend aus meiner Sicht zu dieser Abkoppelung vom Menschlichen. Und dementsprechend glaube ich, dass das absolut uns eine große Stärke gibt und auch in Zukunft absolut Teil unseres Services bleiben wird.
Ja, das ist was, wo du auch anderen mitgeben würdest, guckt auf so Beziehungen. Also Beziehung ist ja ein großes Feld, nicht nur zwischen Menschen. Ehrlicherweise auch, wenn die Beziehung zwischen Daten nicht kapiert, bringt man der KI auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist ja sehr, sehr breit. Aber ich würde sagen, ist das was, wo du sagst, ja, in meiner Branche schon, oder ist es auch in anderen was?
Ich glaube, das gilt ehrlicherweise für
genau dorthin, wo ihr Maschine ganz bewusst und auch unbedingt vielleicht und einen anderen Bereich gesagt, guck da besser mal, ob's doch der Faktor Mensch genau der Wettbewerbsvorteil sein kann, den es vielleicht andere so überautomatisieren oder so.
Genau, und du sagst genau den aus meiner Sicht wichtigen Punkt. Alle sind gerade darauf fokussiert, Menschen zu ersetzen. Mhm. Und genau in dieser Situation können Menschen die Stärke sein, weil das eben was Besonderes ist. Und das, durch AI und sozusagen AI auf Effizienz zu setzen, setzt du ja auch viele Kapazitäten frei. Und bei unseren Stylisten zum Beispiel bedeutet es, umso besser die AI wird in der Auswahl, desto mehr Freiheit haben die, sich auf ihre Kreativität zu fokussieren und wirklich in die Interaktion mit den Kundinnen und Kunden zu gehen. Mhm. Und das macht ehrlicherweise den Job auch spannender, aber ermöglicht es uns auch, ganz neue Services für unsere Kunden anzubieten.
Ja, klar. Und das ähnlich erleben wir es übrigens auch, dass man, also wir nennen es immer interne Beziehungsmacher und Berater, so heißt es bei uns, aber weil wir auch sagen, Menschen werden weiter interagieren, die werden es auch suchen wollen. Aber es gibt natürlich auch viel Prozess, muss auch ehrlich sein. Eigentlich will die auch keiner machen. Also was wir machen, keiner will der Buchhalter machen. Also umso mehr wir das automatisieren können.
Voll.
Umso mehr
die Fleißarbeit darf gerne die Fleißarbeit,
genau, damit wieder völliger neuer Raum entsteht. Oder vielleicht können wir vorstellen, gerade bei Outfittery, wenn dann schon eine gewisse Grundlogik mitkommt zum Stylisten. Mhm. Und ich sage, da ist eigentlich der Stylist der bessere, weil es in diese Richtung, da kann man ja,
genau, das ist auch ein Agent übrigens, der aussucht, wer der beste Stylist ist für dich.
Würde ich jetzt erwarten, wie weit ihr das seid, aber dass man in diese Richtung denkt. Und dann wird man ja wieder skalierender sogar. Ja. Und dann ist das plötzlich ein super geiles Modell.
Ja.
Mega spannend. Also das ist eine Wahnsinnsreise. Vielleicht eine Frage noch, weil es viele auch mal treibt, gerade am Anfang, ne, als wir gestartet haben, einmal nochmal zurück. Mhm. Wie war das bei euch mit dem Thema Kapitalbeschaffung? Mhm. Hattet ihr gebraucht? War das einfach? Kannst du da noch ein, zwei Sätzchen verlieren? Weil ich glaube, dass viele, es geht nicht mal gleich um dieses Exit und der Riesending, aber wie leicht oder nicht schwer kamt ihr an Invest am Anfang? Und was hattet ihr denn da gebraucht an Summen, so wenn du die sagen magst?
Ja, also wir haben insgesamt über 60 Millionen eingesammelt an Eigenkapital für Outfittery. Und wir haben auf jeden Fall von Anfang an Kapital gebraucht, weil, also erstens mal haben Anna und ich 2 Jahre gearbeitet. Kannst du dir vorstellen, wie viel Geld wir zurückgelegt haben? Also da konnten wir nicht so viel beisteuern. Und es war natürlich und ist ein sehr kapitalintensives Modell, weil du eben Lager hast und in Marketing sehr stark investierst und so weiter. Und dementsprechend haben wir eigentlich in den ersten Jahren jedes Jahr eine signifikante Finanzierungsrunde gemacht und konnten da auch tolle Investoren für uns gewinnen. Und es ist aber natürlich als Gründer immer so eine existenzielle Erfahrung, so eine Finanzierungsrunde, weil du weißt halt, das muss jetzt schon wirklich klappen, weil sonst ist es vielleicht auch vorbei.
In diesen Riesenzahlen, auch in kleinen. Ne?
Ja, absolut.
Auch eine Bäckerei, die sagt, ich brauche fürs nächste Erweiterung meines Betriebs, einen neuen Ofen oder weiß ich was, wo dann vielleicht in der Verhandlung nur 10, aber die müssen halt auch, wenn die nicht kommen, habe ich vielleicht tolle Kunden und alles, kann es aber gar nicht darstellen. Und das ist ja was, wo wir halt neben Bürokratie sehr viel hören, dass das ein Thema ist.
Ja.
Leider Gottes noch stärker sogar in der Welt von Frauen, die gründen.
Mm.
Da ist dann besonders bescheiden.
Ja. Genau. Das liegt auch daran, dass es gibt ja irgendwie leider nur ungefähr 20% Gründerinnen, aber bei den Investoren, also bei den Venture Capital Investoren ist es noch weniger, das sind nur 7%.
Mhm.
Und das macht es natürlich nicht einfacher.
Ja.
Wir hatten jetzt ehrlicherweise, glaube ich, den Vorteil im Rückblick, dass wir einen Service für Männer angeboten haben.
Ja, das habe ich jetzt vorher schon.
Und dementsprechend konnten 93% unserer Gegenüber ganz gut nachvollziehen, was das helfen soll. Ja.
Mega. Ja, Zeit rennt immer, die rennt immer gegen ein bisschen, ja. So, das ist super spannend. Ich glaube, da waren wahnsinnig viele Impulse gerade drin und ich hoffe auch, dass ganz viele sagen, hey, was Julia da gemacht hat, was sie getrieben hat, auch die, wie jetzt zusammengearbeitet hat, auch durch die Durststreck mal durch, das kann ich vielleicht auch so ein bisschen starten, muss ja nicht gleich das nächste Zalando werden, aber überhaupt, darum geht's ja, dass wir überhaupt wieder starten und mehr selbstständig kriegen und auch bitte auch mehr, man muss ja mal sagen, auch mehr Frauen, ich glaube 39% insgesamt gerade, aber das ist viel, viel zu wenig und vielleicht auch die Kapitalwagnis mal ein bisschen mehr da noch auch guckt, ja. Weil meistens sind es durchaus die besseren, gerade was uns Zahlen angeht und Realitäten. Ich habe so eine Signature-Frage ganz zum Schluss und zwar frage ich immer sehr gerne, wenn, und ihr seid ja auch wieder so ein Kandidat, ich habe oft welche da, wo ich sage, über euch wird ja garantiert mal irgendeine Doku oder Film gemacht mit so einer Story. Vielleicht ist schon was passiert in der Richtung oder gerade da?
Nee, aber deshalb habe ich gerade so geguckt, weil in den schwersten Momenten, wo irgendwo so ein ganz bescheuertes Risiko einfach mal knallt und du mit einer Herausforderung konfrontiert bist, wo du denkst, oh nee, das passiert jetzt nicht gerade. Mein letzter Rettungsanker ist immer, dass ich mir denke, irgendwann mal schreibe ich ein Buch über diese Reise und dann wird das spannendste Kapitel. Sozusagen mein psychologischer Hack.
Ist so. Ja. Wenn die Gesamtreise, glaube ich, auch erfolgreich war. Ja. Also wir reden zu schnell über Fails. Mm. Die sind da, die können wir nicht verhindern. Aber wir suchen die ja nicht. Wir suchen schnell zu lernen, wie ich da wieder weiterkomme. Und dann ist es natürlich spannend, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat. Und wie würde ein Film, wie wäre der Titel von dem Film über die Julia oder wie suchst du aus, über Outfit oder über euch, wo du sagst, genau das ist eigentlich das Why sozusagen, bringt es da wunderbar auf den Punkt.
Ich würde sagen, impossible possible.
Impossible, also das Unmögliche möglich machen. Ja. Das passt natürlich, das hast du ja schon am Anfang eigentlich gesagt, du hast es nur auf Englisch jetzt gesagt. Das ist super schön. Ganz, ganz vielen Dank, dass du hier im Podcast warst, im Tell Your Story Podcast. Und
hat Spaß gemacht,
vielen Dank. Ja, hat mir auch mega Spaß gemacht. Da waren wahnsinnig viel drin und immer so spannend, diese verschiedenen Geschichten. Also mich inspiriert das auch immer völlig. Das macht wahnsinnig Spaß, dazu zu hören. Und jede ist so unique. Es gibt davon 4 Millionen da draußen. Ja. So viel selbstständige Hammer in Deutschland, die da klein zu kleiner nehmen. Alle kriegen wir nicht erzählt, aber solche tollen Vorbilder, die müssen aus genau diesen Perspektiven erzählen. Das finden wir zumindest und auch ich persönlich. Also vielen Dank, dass du doch offen warst und erzählt hast. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.